vor 3 Jahren in Berlin mal eine Ausstellung von einer politischen Gruppe gesehen über Polizeigewalt in Deutschland. Da ging es um Waffeneinsatz, um Pfefferspray, um Schlagstöcke, aber auch um Pferde und Hunde, um Einzelgeschichten, Schicksale und auch um eine mangelnde Aufarbeitung von Polizeigewalt in Deutschland. Was es dort aber nicht gab, war die Beschäftigung mit tödlichen Polizeischüssen. Das ist mir damals schon aufgefallen. Immer wieder kriegt man das ja so am Rande mit, dass es Fälle gibt. Gerade in Berlin gab es 2, 3 prominentere Fälle in den vergangenen Jahren. Und dann habe ich mal geschaut, was gibt es denn zu der Thematik? Was lässt sich denn darüber für Informationen finden? Und das ist erstaunlich wenig gewesen. Also ich war wirklich überrascht, dass in diesem Land, was ja scheinbar sehr akkurat und exakt mit allem umgeht und Daten über alles sammelt, von offizieller Seite es eigentlich keine Informationen darüber gibt, über Fälle, in denen Menschen von Polizisten erschossen werden. Das heißt, die Polizei, konkret die Polizeihochschule, veröffentlicht einmal im Jahr eine Statistik. Da finden sich nichts als Ziffern. Da steht dann also drin, es sind im vergangenen Jahr 53 Schüsse abgegeben worden, so und so viel davon auf Tiere, so und so viel auf Menschen. Und dabei sind zum Beispiel 10 Menschen ums Leben gekommen. Und das ist alles. Es gibt keine weiteren Informationen über die einzelnen Fälle, wo sich das zugetragen hat, wer davon betroffen war, wie es dazu gekommen ist. Da dachte ich, da scheint irgendwie so eine Leerstelle zu sein. Und das ist ein wichtiges Thema, meiner Meinung nach. Und da könnte man doch mal schauen. Und dann bin ich darauf gestoßen, es gibt tatsächlich eine Stelle, eine Institution, die sich damit schon seit den 70er Jahren beschäftigt. Das ist ein linkes Bürgerrechtsmagazin, Zilip. Die erscheint 4-mal im Jahr und 1-mal im Jahr gibt es dann einen Artikel über die gesammelten, von ihnen selbst gesammelten Fälle. Und das habe ich dann zur Grundlage genommen, um selbst eine möglichst vollständige Liste aller Toten zu erstellen. Und das war eine sehr gute Grundlage, aber auch da gab es Fehler, gab es Doppelungen, gab es Fälle, die gar nicht auftauchten. Und das war dann mein Anspruch, wenigstens zurückgehend bis ins Jahr 1990 wirklich die vollständige Liste zu haben.
Was man auch wohl behaupten kann, ist, dass die Polizei als Behörde jetzt nicht als Behörde gilt, die sonderlich transparent zu sein scheint. Was hast du denn noch außerhalb dieses Magazins als Recherche genommen? Hast du auch zum Beispiel Polizeiberichte dafür genommen?
Genau, also Polizeiberichte sind fast immer beteiligt, weil eigentlich sämtliche Medienberichterstattung über einzelne Fälle basiert auf Polizeiberichten. Und das ist sozusagen neben Zilip, ist meine zweite Hauptquelle, sind Berichte überwiegend in Lokalzeitungen, aber auch in überregionalen Zeitungen und Online-Medien. Eigentlich taucht jeder Fall da irgendwo mal auf. Das heißt, ich habe sehr intensiv in Archiven von Zeitungen recherchiert. Da lässt sich der Großteil der Fälle auf jeden Fall zutage befördern. Und dann aber durchaus auch habe ich das bei Polizei und Staatsanwaltschaften versucht. Also diese Polizeihochschule, die einmal im Jahr die Statistik herausgibt, die kann mir zum Beispiel nicht mehr sagen für die 90er Jahre, aus welchen Bundesländern denn die Meldungen kamen und wo die Leute erschossen wurden. Für die letzten Jahre können die das sagen. Und wenn sie dann sagen, da gab es irgendwie 2 Fälle aus Baden-Württemberg, dann hat man da weitergesucht und im Innenministerium in Baden-Württemberg erfragt und dann kam man dann zu lokalen Staatsanwaltschaften und habe ich dann sozusagen so die ganzen Fälle zusammengetragen. Aber es ist mühselig, auch auf jeden Fall über die staatlichen Institutionen da Informationen zu kriegen, vor allem, weil es nicht dort alles gesammelt wird, sondern man sich an alle sozusagen lokal durchfragen muss, bis man da irgendwie weiterkommt.
Wie hat denn die Polizei bzw. auch andere staatliche Organisationen darauf reagiert, auf deine Recherchen?
Ich habe mich ja meistens mit konkreten Fragen zu konkreten Fällen an die gewandt. Und das sind dann, im Endeffekt ist das eine normale Presseanfrage, die auch sachlich und normal beantwortet wird. Bin ich jetzt nicht darauf gestoßen, dass da gemauert wurde oder dass ich das Gefühl hatte, die wollen mir nichts dazu sagen. Ich finde tatsächlich dann trotzdem erstaunlich, dass man nicht weit zurückgehen muss, um dann die Antwort zu kriegen. Das war vielleicht mal hier irgendwo im Archiv, in einem Keller, aber das gibt's nicht mehr. Die Sachen haben wir längst entsorgt.
Kommen wir mal zu dem Inhalt deines Dossiers selbst. 269 Fälle von Getöteten seit 1990 konntest du ausmachen und zählst du auch auf in deiner Chronik. Und dabei gehst du auch bei jedem Getöteten auch auf seine individuelle Geschichte ein, beziehungsweise auf die Gründe der Tötung. Was ist dir jetzt persönlich dabei vielleicht auch an Gemeinsamkeiten der Opfer aufgefallen?
Es gibt zwei, drei Sachen, die sehr auffällig sind. Das erste ist, von den 269 Toten sind nur 5 Frauen. Das heißt, das ist ein fast rein männliches Phänomen. Und das zweite, und das lässt sich insbesondere ganz gut für die vergangenen Jahre, so ab 2009 lässt sich das ganz gut nachvollziehen, ist die Mehrheit der Erschossenen psychisch krank. Also gibt es klare Hinweise auf eine psychische Erkrankung. Das scheint deutlich angestiegen zu sein. Die Zahlen für den Zeitraum davor, irgendwie für die 90er Jahre, kann man das nicht verlässlich angeben. Klar ist aber, dass früher deutlich mehr Menschen erschossen wurden, die selber mit einer Schusswaffe bewaffnet waren, die vielleicht unmittelbar zuvor ein Verbrechen, einen Einbruch, eine Geiselnahme, einen Überfall begangen hatten, also wo es noch insofern so gesehen klassische Verbrecher getroffen hat. Und das ist heute die absolute Ausnahme. Also tatsächlich mehr als die Hälfte von, ich glaube, 74 Toten in den letzten 8 Jahren hat diese Hinweise auf psychische Erkrankungen. Die sind fast immer mit einem Messer bewaffnet. Sehr viele dieser Fälle und dieser tödlichen Polizeischüsse ereignen sich im privaten Raum. Also werden kommen oder werden gerufen in Wohnungen, wo Menschen gerade wie auch immer auffällig sind oder auch durchdrehen. Und dann kommt es dort zu diesen Katastrophen.
Ein Fall, der ja traurige Berühmtheit erlangt hat, ist der Fall von dem Berliner, also der im Berliner Neptunbrunnen stattgefunden hat, wo sich ein nackter Mann mit Schizophrenstörungen auch eben mit einem Messer, hast du eben schon erwähnt, mit einem Messer auch Verletzungen zugefügt hat. Und als er auf einen Polizisten, der zu ihm in den Brunnen gestiegen ist, zugeht, weicht dieser zurück und schießt dann dabei und er stirbt dann auch an den Folgen seiner Verletzung. Genau, du hast jetzt gerade schon gesagt, psychisch erkrankte Menschen scheinen des Öfteren Opfer von Polizeigewalt beziehungsweise auch von diesen tödlichen Polizeischüssen zu sein. Woran liegt denn das deiner Meinung nach?
Das liegt vor allem daran, dass die Polizei nicht wirklich weiß, wie sie mit solchen Menschen umgehen soll. Also dieser Fall Manuel F. im Berliner Neptunbrunnen ist da relativ exemplarisch dafür. Der stand halt mit dem Messer im Brunnen, der hat sich auch wohl ein bisschen zunächst selber verletzt, dann aber auch irgendwie schon eine Zeit lang nichts mehr gemacht und stellte keine Bedrohung für irgendeinen anderen Menschen oder die Polizei dar, solange man Abstand zu ihm gehalten hat. Und das wäre auch genau das Richtige gewesen, das sagen Psychologen und Psychiater, die sich auskennen mit solchen Menschen in solchen Situationen. Man muss Abstand halten. Man darf dem nicht zu nahe rücken, man darf nicht so laut unbedingt mit ihnen sprechen. Das verstärkt bei denen so ein Bedrohungsgefühl und führt dazu, dass sie irrational reagieren. Und was dort passiert ist, ist, dass dieser Polizist die Situation unmittelbar und schnell lösen wollte, also in diesen Brunnen gestiegen ist und auf einmal der Abstand zwischen beiden relativ gering war. Und genau, dieser Nackte mit dem Messer irgendwie ein paar Schritte auf den Polizisten zugegangen ist und der dann im Zurückweichen und halb aus dem Brunnen fallend den Schuss abgegeben hat. Aber der Fehler passiert halt vorher. Der Fehler ist meistens der, dass Polizisten in so Momenten, wo vielleicht wirklich niemand gefährdet ist, nicht die Geduld haben, das in Ruhe zu lösen, vielleicht sogar Experten noch dazu zu ziehen und dann dauert es vielleicht auch mal eine halbe oder eine Stunde, bis dann so jemand dann das Messer weglegt und das glimpflich ausgeht. Nein, Polizisten haben diese polizeiliche Logik, hier ist jemand bewaffnet, der ist eine Bedrohung, wir müssen das unmittelbar zum Ende bringen. Das führt dann häufig zu diesen am Ende dann tödlichen Schüssen.
In deinem Dossier gehst du auf ein Beispiel auch spezieller ein, nämlich auf den getöteten Regensburger Studenten Tennessee Eisenberg. Wieso hast du dir genau diesen Fall herausgenommen, um den nochmal genauer zu beleuchten?
Der Fall Eisenberg, das ist ein junger Student gewesen, der auch unter psychischen Problemen auf jeden Fall litt. Der ist halt dafür exemplarisch, dass es kaum möglich ist, Fälle, wo Polizisten am Ende tödlich geschossen haben, wirklich aufzuklären und vor ein Gericht zu bringen. Also in dem Fall waren, ich glaube, 8 Polizisten beteiligt und haben insgesamt 16 Schüsse im Treppenhaus auf diesen jungen Mann abgegeben, wovon ihn 12 trafen. Es gibt sehr viele Ungereimtheiten in der Darstellung dessen, was dort passiert ist. Also es ist klar, dass er zuerst 4-mal im Rücken getroffen wurde, die ersten 4 Kugeln. Dass er schwer verletzt schon war, bis dann am Ende die tödlichen Schüsse abgegeben wurden. Die Angehörigen sind sich sicher und auch ihre Anwälte und argumentieren, die Polizisten hätten dieses Treppenhaus verlassen können. Dann hätte Tennessee Eisenberg keine Gefahr mehr für irgendjemanden und auch vor allem nicht für die Polizisten mehr dargestellt. Aber sie haben halt geschossen. Und die Familie wollte das vor ein Gericht bringen und ist daran in einem, ja, über 5 Jahre hinweg einfach gescheitert. Und es ist immer wieder abgeblockt worden. Die Staatsanwaltschaft hat es eingestellt. Dann haben sie selbst ein privates Gutachten in Auftrag gegeben. Daraufhin hat die Oberstaatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt. Sie sind bis zum Bundesverfassungsgericht gezogen und auch die haben gesagt, die Einstellung ist richtig. Es ging noch nicht mal um eine direkte Verurteilung dessen, was dort vorgefallen ist und des Schützen. Es ging darum, dass sie erstmal in dem Gerichtsprozess wirklich die Aufarbeitung wollten. Und schon daran ist es gescheitert. Und es ist exemplarisch, weil sehr, sehr, sehr selten kommen Polizisten für ihr Handeln und in vielen Fällen mag das gerechtfertigt sein, aber sehr selten kommen sie vor Gericht und noch viel seltener kommt es dann tatsächlich zu einer Verurteilung.
Du schreibst auch, dass es oft auch Fälle gibt, in denen auch Unbewaffnete oder auch Flüchtende schon durch Polizeischüsse ums Leben kommen und dass selbst dann auch Ermittlungen schwierig sind. Genau, hast eben auch gesagt, kaum ein Beamter muss sich überhaupt auch vor Gericht verantworten oder wird dann gar verurteilt. Warum ist denn das eigentlich so? Kannst du dir das irgendwie erklären?
Also um das klarzustellen, unbewaffnet sind wenige und auch so Schüsse auf Flüchtende sind die Ausnahme. Also ich glaube, einer der letzten prominenten Fälle hat sich 2014 in Burghausen ereignet, wo ein vermeintlicher Dealer festgenommen werden sollte und der ist einfach weggerannt und ist auch nach einem Warnschuss noch weitergerannt, hat keine Gefahr für irgendjemanden dargestellt und niemanden angegriffen und dem ist in den Kopf geschossen worden von hinten. In dem Fall weiß ich gar nicht, es kann sein, dass das noch überhaupt nicht beendet ist, das Verfahren. Ich weiß nicht genau, was den Polizisten widerfahren ist, aber Polizisten sind gut geschützt. Sie haben das Recht zu schießen, es ist sogar rechtmäßig zu schießen, um jemanden auf der Flucht zu stoppen. Das dürfen sie und deswegen, so, das ist schon mal der Hauptgrund, warum es da eigentlich nicht zu Verurteilungen kommt. Und dann gibt es natürlich eine Nähe zwischen Staatsanwaltschaften, Gerichten und Polizisten. Es ist irgendwie alles ein System und wenn man das flapsig formulieren will, dann pinkeln die sich auch ungern gegenseitig ans Bein.
Alle 5,5 Wochen ist die traurige Statistik, die du errechnet hast, wird in Deutschland ein Mensch von Polizisten erschossen. Da kann man jetzt eigentlich nur noch schwer von ein paar Ausnahmen in besonderen Fällen sprechen, meiner Meinung nach. Woran liegt es denn deiner Meinung nach, dass es überhaupt so viele Todesfälle durch Polizisten kommt? Eigentlich kann man davon ausgehen, dass viele Polizisten sehr lange sehr gut geschult werden. Also fragt man sich schon, warum diese tödlichen Schüsse eigentlich in bestimmten Momenten sein muss. Wie kannst du dir das erklären? Welche Gründe hast du dafür zum Beispiel recherchiert?
Was meine Studie nicht ergibt, ist, dass wir eine schießwütige Polizei haben, die sehr schnell und unüberlegt zur Waffe greift. Ich glaube, so im Durchschnitt 10 Fälle im Jahr belegen das nicht. Und trotzdem bleibt das Hauptproblem tatsächlich die Vorbereitung auf solche Extremsituationen für die Polizisten. Also viele Polizisten schießen tatsächlich auch im Verlauf ihrer Karriere über 40 Jahre nicht einmal auf einen Menschen. Das ist nicht ungewöhnlich. Wenn sie dann auf einmal in so einer Situation sind, dann liegt die Ausbildung, wie sie darauf reagieren und vor allem, wie sie auf Leute in psychischen Extremsituationen reagieren, sehr lang zurück. Ich habe das angefragt, so Polizeihochschulen, die verwenden in der Ausbildung unterschiedlich, aber vielleicht so 30 Stunden auf den Umgang mit Menschen mit psychischen Auffälligkeiten und Erkrankungen. Und danach aber nicht mehr. Das heißt, es gibt keine, das liegt dann also 10, 20, 30 Jahre zurück und es gibt nicht eine verpflichtende, für jeden Polizisten, der sich im Einsatz befindet, wiederholende Nachschulung für den Umgang mit solchen Menschen. Das heißt, das ist für die eine Stresssituation auch, eine, die alles andere als alltäglich ist, auf die sie nicht gut vorbereitet sind und wo dann es durchaus dazu kommen kann, dass sich falsch verhalten wird, bis die Situation sich so zuspitzt, bis jemand mit einem Messer so nah an einem Polizisten dran ist, dass der Schuss als einziger Ausweg, als einzige Lösungsmöglichkeit am Ende bleibt.
Wenn es jetzt schon zu spät ist, also wenn es einen Todesfall durch einen Polizisten gab, gibt es da Momente der Selbstreflexion von Seiten der Polizei, also jetzt zum Beispiel Untersuchungsausschüsse oder auch danach für die betroffene Einheit oder vielleicht sogar bundesweit eher sowas wie verstärkte Präventionskurse? Also ja, gibt es da Selbstreflexion von Seiten der Polizei? Fragt man sich, wenn auch viele Polizisten zum Beispiel gar nicht unbedingt verurteilt werden?
Was es gibt, sind professionelle Angebote für Polizisten, die geschossen haben. Da gibt es Psychologen und Notdienste und wer es braucht, auch Seelsorger, die sich um die Polizisten kümmern, für die das auch nicht in jedem Fall ein einfaches Ereignis ist, einen Menschen erschossen zu haben. So, das gibt es. Was es nicht gibt, ist eine umfassende analytische Aufarbeitung dieser Problematik. Es fängt damit an, dass die Fälle einfach maximal gezählt, aber nicht ausgewertet und nicht zentral gesammelt werden. Und deswegen findet bei der Polizei, soweit ich das erachten kann, tatsächlich keine Beschäftigung mit diesem Problem statt. Ja.
Noch eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, wie eigentlich die Gesellschaft darauf reagiert, zum Beispiel wie intensiv solche Fälle in den Medien eigentlich behandelt werden. Ich selber habe mich zum Beispiel sehr erschrocken, dass ich viele dieser Fälle überhaupt nicht mitgekriegt habe, zum Beispiel im Fall Eisenberg, der ja eigentlich erst, ich glaube, knapp 8 Jahre her ist, also in dem ich ja eigentlich auch in einem Alter gewesen wäre, um das mitzubekommen. Ich kann mich allerdings nicht so unbedingt daran erinnern, dass das medial irgendwie ausgeschlachtet oder skandalisiert wurde. Wie erachtest du denn dahingehend die Medienarbeit in Deutschland in den letzten Jahren?
Ich würde sagen, sie ist nicht ausreichend. Es gibt wenige Fälle, die eine gewisse Prominenz erlangen, weil sie spektakulär sind, wie der Fall im Neptunbrunnen. Und da gibt es dann Berichte über die Lokalpresse hinaus und auch Berichte, die vielleicht noch Wochen oder Monate im Nachhinein die Sache weiter verfolgen. Und das sind ganz wenig Fälle. Das heißt, die überwiegende Anzahl der Toten taucht auf in der örtlichen Regionalzeitung mit einem Artikel, der sich in der Darstellung zwangsweise auf die Darstellung der Polizei bezieht. Das kann auch eine Agenturmeldung sein und es kann auch sein, dass es dann eine Meldung dazu bei Spiegel Online und in anderen Medien gibt. Aber das ist 2 Tage später vergessen und es ist vom Tisch. Und kann man sich glücklich schätzen, wenn die örtliche Regionalzeitung noch dranbleibt und nochmal nachbohrt und vielleicht nochmal, sollte es zu einem Prozess kommen, darüber noch einmal berichtet. Aber ich habe das Gefühl, sehr selten werden Fälle, gehen Journalisten hin, wo Leute erschossen wurden und gucken sich Fälle an und recherchieren selbst und suchen selbst nach möglichen Zeugen. Und das ist nämlich auch ein großes Problem, dass diese Darstellung der Polizei, wie das abgelaufen ist, man muss die überprüfen. Man kann nicht davon ausgehen, dass das in jedem Fall 1:1 sich genauso zugetragen hat. Und da gibt es grundsätzlich, würde ich sagen, eine mangelnde Achtsamkeit auch in den Medien für diese Problematik. Und das ist nicht nur ein mediales Problem, das ist ein gesellschaftliches Problem. Die Polizei ist die Institution in diesem Land, der das größte Vertrauen geschenkt wird. Ich glaube, so aus Studien sagen 80% der Bundesbürger halten die Polizei für eine vertrauenswürdige Organisation und gehen davon aus, dass da schon immer alles richtig und mit rechtsstaatlichen Dingen abläuft. Und das führt dann auch dazu, dass Polizeiverfehlungen nicht zu großen Themen werden für gewöhnlich.
Nun, wenn man sich das ganze Resümee deiner Recherche einmal anschaut, welche Forderungen könnte man denn da stellen an unterschiedliche Institutionen, vielleicht aber auch an die Gesellschaft von deiner Seite jetzt aus?
Am wichtigsten ist die Polizei und am wichtigsten ist, dass die Polizei ihre Ausbildung reformiert oder intensiviert und vor allem ihre Ausbildung in Bezug auf den Umgang mit psychisch Kranken. So, und da reicht es nicht, sich einmal in der Ausbildung zum Polizisten sich mit zu beschäftigen. Das muss kontinuierlich geschehen. Es gibt Ideen, dass es Listen von Notfallpsychologen in den Einsatzzentralen gibt, die man dann dazu rufen könnte, wenn Polizisten der Meinung sind, sie können einen Fall gerade selber nicht lösen. Es gibt die Frage, bräuchte es andere Waffen? Alle Experten, die sich in diesem Land ernsthaft damit beschäftigen, Polizeiwissenschaftler, sagen, die immer wieder auftauchende Forderung nach Tasern, diesen Elektroimpulswaffen, ist Quatsch. Auch das sind im Zweifel nämlich tödliche Waffen, extrem schwierig im Umgang. Kann zu sehr vielen Problemen und erst recht zu auch gefährlichen Situationen führen, wenn man damit nicht richtig trifft. Aber es gibt andere Möglichkeiten. Da passiert nicht allzu viel an Forschung, aber es gibt Möglichkeiten mit Netzen oder mit Schaum und Schall und so Menschen für einen Moment unbeweglich und ungefährlich zu machen, ohne dass man sie in Lebensgefahr bringt. Ja, andere Institutionen, über Medien haben wir geredet. Ich denke, die können ihren Beitrag dazu leisten, mit einer intensiveren Berichterstattung, mit einem genaueren Hinsehen, mit dem Hinterfragen der einzelnen Fälle, dass die Polizei sich da auch mit befasst und das auch als Problem wahrnimmt, mit einer Zielstellung, dass man diese Anzahl von im Durchschnitt 10 Toten im Jahr reduziert. Und vielleicht sozusagen ein weiteres Instrument, was da helfen könnte, was wir momentan nirgendwo in Deutschland haben, in keinem Bundesland, sind unabhängige Kontrollgremien, die tatsächlich auch eigene Ermittlungsbefugnisse haben, an die sich Opfer von Polizeigewalt, aber eben auch Angehörige von Menschen, die durch den Einsatz von Polizisten ums Leben gekommen sind, an die sich wenden können und die dann tatsächlich auch gucken, so wie läuft die Aufarbeitung innerhalb der Polizei und der zuständigen Staatsanwaltschaften und die auch nochmal einen kritischen Blick drauf werfen können, was ist dort wirklich abgelaufen. Das würde alles dazu beitragen, dass die Sensibilität einfach größer wird, dass solche Fälle nicht nach einem Tag irgendwo verschwinden und unter den Teppich gekehrt werden. Es gibt nicht die Patentlösung, aber es sind so kleine Schritte, um das Problem vielleicht ein bisschen zu entschärfen.